Puls.
Guck mal, dein Rücken, mein Rücken. Wir sind voll die Allmanns. Wir sind nicht Straße. Unser Rücken ist 110. Ja, wir haben die größte Gang des Landes. Die rufen wir an und dann hoffen wir, dass es funktioniert.
Schacht und Wasabi. Der Deutschrap-Podcast von Puls.
Moin Jule, was geht bei dir?
Hello Falk. Ey, ich... Mann.
Was los?
Ich lese gerade mal wieder Der Prozess von Kafka.
Ja.
Und letzte Nacht ging das Ganze einfach so weit. Also ich schlafe gerade so schlecht wie noch nie in meinem Leben. Ich schlafe so 4-5 Stunden und ich merke, dass ich so kurz vorm Verrücktwerden bin auf jeden Fall. Also mein Nervengerüst ist sehr klapprig. Mhm. Und letzte Nacht bin ich um 4 Uhr morgens schweißgebadet aufgewacht, weil ich geträumt habe, dass DJ Ron mich zum Tode verurteilt, wie bei Kafka, der Prozess in meinem Schlafzimmer. Also ich wach auf und bin in meinem eigenen Gerichtsverfahren und werde von DJ Ron zum Tode verurteilt. Ich habe ihm das heute Morgen geschrieben, weil ich bin erstmal um 4 Uhr aufgewacht und habe das Internet gecheckt, weil ich dachte, nee, bitte jetzt kein DJ-Set gegen mich oder sonst irgendwas.
Aber also,
ich hatte so Angst.
Erstens, wieso schläfst du schlecht? Weißt du das schon?
Ja, wahrscheinlich ein bisschen Stress oder so, keine Ahnung. Ich hatte es noch nie davor in meinem Leben. Falls du irgendwie eine Erklärung hast, her damit.
Naja, also schlecht schlafen ist...
Vollmond?
Ja, oder Existenzängste oder Finanzamt. Ah. Also es gibt viele Dinge, die einen Menschen im Alltag nerven. Also wenn man Kinder, Tiere hat, wenn die krank sind, wenn man sich... Also nicht schlafen heißt Sorgen. Irgendwas in deinem Kopf beschäftigt dich so sehr, dass du nicht abschalten kannst, du schlafen kannst. Das ist Schlaflosigkeit. Oder Insomnia.
Und die Halluzination und den...
Ja, das kann natürlich auch sein.
Ja, also ich dachte erst, dass es mein CBD-Ölkonsum ist, aber der ist es nicht, weil ich hatte jetzt einen Monat keins und ich habe genauso schlecht geschlafen wie davor. Also es ist einfach wow.
Ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit diesen Thematiken. Also diesen Spruch gibt es schon von früher. Es gibt keine, there is no bad promo. Das ist halt... Promotion ist, egal wie sie ist, es ist immer am Ende was Positives, weil Aufmerksamkeit, weil Reichweite, weil Beachtung. Ja, die ist zwar negativ, aber das ist ja nur Liebe in Spiegelschrift. Wer hat's gesagt? Keine Ahnung.
Ja.
Es ist gar nicht negativ, wenn dich DJ Ron zum Tode verurteilt. Wenn der Staat das macht, be careful. Aber wenn DJ Ron das macht, hey, he's talking about you. Ich habe gerade so einen englischen Fimmel, ich muss mir das unbedingt abgewöhnen. Sorry.
Deswegen, naja, du musst halt einfach nur aufpassen am Ende, Falk, dass nicht deine Sprache von einem Germanistikstudenten bewertet wird, wie bei mir das letzte Woche der Fall war.
Wie ist es denn da weitergegangen? Du wurdest
Ich glaube, vielleicht habe ich gerade einfach auch so rough weeks und deswegen ist es irgendwie, träume ich so komische Dinge. Also mir haben erstmal vielen Dank. Ich glaube, ich hatte lange nicht mehr eine Woche, wo so viel aufwendige Nachrichten zurückkamen von Leuten, die Germanistik und Linguistik studieren, Professoren, die sagen, warum sie das so nicht mehr unterrichten.
Ex-Unterrichter sozusagen.
Na,
die haben das aufgehört, die haben gesagt, das war's für mich mit der Germanistik, ich höre jetzt auf, ich mache was anderes. Solche Leute, ja?
Nee, warum die Lehre das nicht mehr empfiehlt, sowas, also es ist nicht mehr die herrschende Meinung oder ich weiß nicht, wie der Jargon da in der Germanistik-Studiesprache ist. Aber mir haben auf jeden Fall.
Das waren Leute, die gekommen sind, haben gesagt, das sind Hater. Und lass dich von dem, im Grunde haben die dasselbe gesagt, was ich gerade gesagt habe.
Ganz genau, sie haben es nur nochmal versucht, wissenschaftlich zu belegen und haben dann eben erzählt, warum das halt falsch ist, Sprache so zu bewerten und dass man, wenn man in der Germanistik oder in der Linguistik so eine Studie überhaupt aufstellen will, ist es nicht wichtig, das zu bewerten, das Ergebnis, sondern es zu beschreiben. Und in dem Moment, in dem man es abwertet und eben sagt, das ist unteres Bildungsniveau, du müsstest maximal in dem und dem Alter sein, es ist nicht deine Muttersprache, das sind ja alles so Begrifflichkeiten, die das Ganze so ein bisschen abwerten. Und das hat mir auf jeden Fall sehr gut getan, aber um da nochmal kurz einen Satz vorzulesen aus einer Nachricht von dem lieben Nikolai, der auch Germanistik Master studiert hat. Er meinte nämlich, dass es je nach Milieu, Beruf, Region, Subkultur spezifische Soziolekte und Varietäten gibt, die gesprochen werden. Der Prof scheint wohl etwas in die Jahre gekommen zu sein, wenn er die Hip-Hop-Jugendsprache, die du im Podcast sprichst, nicht als solche identifizieren kann. Außerdem zeugt nicht allein die jeweils gesprochene Varietät vom Bildungsstand der Sprecherin, sondern deren Fähigkeit, je nach Situation zwischen verschiedenen Varietäten zu wechseln. Da ich mal nicht annehme, dass du mit dieser Hip-Hop-Jugendsprache dein Jurastudium bestritten hast, würde ich dir diese Fähigkeit durchaus zutrauen. Ich überlege gerade, wie geil das wäre, wenn ich in so einem juristischen Gutachten Skr, Skr geschrieben hätte am Ende.
Kommt bestimmt auch noch.
Ja, auf jeden Fall danke für die ganzen Nachrichten. Mir geht's jetzt schon ein bisschen besser. Wenn ich jetzt noch besser schlafe, alles cool. Wenn mich DJ Ron nicht zum Tode verurteilt in meinen Träumen, noch besser.
Ja, ein Gruß an die RW-Gang, die unterwegs sind, um Kontrollgänge zu machen. Die haben mir wiederum geschrieben, der Chef zwingt sie, den Podcast bei Kontrollgängen zu hören. Ey, ich glaube, es gibt schlimmere Sachen. Und von daher einmal Shoutout an die Jungs. Und damit kommen wir auch direkt zu einem Thema, das ich sehr, sehr ungewöhnlich diese Woche fand. Capital Bra, ja? Der hey, hat wow, eine Ansage. Ja, ich kann auch, wenn ich will. Er hat eine Ansage rausgeballert, zuerst eine Videoansage. Und da hat er gesagt, es gibt ein paar Leute, die wollen mich unbedingt ficken, die sagen, die bekommen noch Geld von mir, im Übrigen Finanzamt, nein, egal, die sagen, sie wollen, dass ich mit Musik aufhöre. Ey, Moment, ich muss kurz überlegen, also ich habe ja vorher schon darüber nachgedacht, aber dieses Finanzamt-Thema, dieser gerade springende Gedanke, es könnte, egal, ich lese mal jetzt mal weiter, ne? Dann sagt er, ich sage euch, ihr bekommt nicht einen einzigen Cent von mir. 0,0 Cent bekommt ihr von mir. Nur Gott kann mich mit Musik stoppen, sonst niemand. Ich habe mich bei jedem gerade gemacht. Es gibt keinem, dem ich was schulde. Ich bin bei klarem Sinn und weiß, was ich will. Ihr könnt mir nichts erzählen und schickt nicht eure Freunde vor, die versuchen, von mir Geld zu nehmen. Ich gebe keinem auch nur einen Cent, damit ihr Bescheid wisst. Das war das Erste. Und als wäre das jetzt schon nicht ungewöhnlich genug, ging das dann weiter, indem er, das erste war ein Video, dann hat er einen Text geschrieben in seiner Insta-Story. Der ist jetzt ein bisschen länger, aber viele haben es noch nicht begriffen, dass ich das beste Team der Welt habe und man mich nicht einfach nehmen kann und zwingen, mit euch zu arbeiten. Also, so hat er es geschrieben. Hört auf, seit einem Jahr durch Berlin zu laufen und zu sagen, ich habe euch was versprochen. Ich habe nichts Gutes von euch gesehen, im Gegenteil, und endlich bin ich da, wo ich immer schon sein wollte, mein eigener Chef. Ich werde niemals mit euch sein und ich habe niemandem was versprochen. Wo wart ihr alle, wo ich Probleme hatte und es mir schlecht ging? Was habt ihr für mich getan, nur weil ihr ein paar Mal in meinem Video zu sehen wart und ab und zu auf meiner Show? Ich habe euch niemals um Hilfe gebeten. Schämt euch, Gott ist groß, jetzt kommt ihr angekrochen und ihr denkt, ihr habt Recht an mir zu verdienen, an mir? Lügner seid ihr. Niemand macht mehr mein Leben kaputt. Mein Weg war steinig und hart, aber jetzt reicht's mir. Wärt ihr ehrliche Männer? Würdet ihr wie Männer alleine kommen und reden? 40 Jahre alte Männer, Maschallah von Großfamilie, die andere Leute um Hilfe rufen, man kann euch nur ernst nehmen. Ausrufezeichen. Was erwartet ihr von einem 24-jährigen Jungen, der alleine dasteht, zu machen, aber euer Film ist aufgeflogen? Ihr werdet genauso behandelt, wie ihr mich behandelt, mit allen Mitteln, die mir zustehen. Das verspreche ich. Nicht mit mir. Ich komme nie wieder in so eine Situation wie früher. Also
erstmal Props dafür, dass du diesen Text komplett, ich habe es ja auch gelesen, ohne Satzzeichen, alles klein. Ich muss es echt zweimal lesen, um das zu verstehen, weil es natürlich super schwierig ist, wenn so ein kleiner Text komprimiert ist. Alles in einer Reihe, alles sehr, sehr klein. Props, Falk Schacht.
Ja, aber jetzt inhaltlich?
Also ich finde es immer gut, wenn man bedroht wird oder wenn man
Warte, Punkt.
Ende. Kein Komma, kein ja, nichts. Ich finde es immer geil, gut, wenn man bedroht Period. Wird. Liebe Grüße, schöne Woche.
Ja. Nein,
also,
okay, ab hier weiter. Du findest
ich finde es immer gut, wenn man bedroht wird. Komma. Ja. Wenn man dann an die Öffentlichkeit geht und sofort die Macht auf seine Seite zieht und sagt, hey, ich mache das öffentlich und ich lasse mich von euch 0,0 einschüchtern. Weil ich glaube, wenn man, also es hört sich ja so an, als würden Leute Geld wollen, die wahrscheinlich jetzt nicht aufhören, Geld zu wollen, wenn er ihnen einmal was gibt, weil er ihnen dann ja Recht gibt und ihnen praktisch ihrem Anspruch darauf Recht gibt, wenn er anfängt zu zahlen und da zu sagen, nee, stopp mal, ihr kriegt gar nichts von mir, ich mache das öffentlich und ich erniedrige euch mit Worten, die ich bringe, finde ich immer besser als Shady-Aktionen im Hintergrund. Und ich glaube, dass die nie zu irgendwas führen, gerade auch wenn man sich jetzt irgendwie, ich meine, das, was Kapital da gerade passiert, passiert sehr, sehr vielen berühmten Leuten, die Geld haben, dass plötzlich Leute aus der Vergangenheit oder wer auch immer kommt und sagen, hey, stopp mal, ich bin doch eigentlich dafür verantwortlich, dass du jetzt so viel Geld hast oder gib mir mal was, weil ich hab nix. Und ich glaube, also so wie Capi für mich aussieht, wie er so mit Freunden essen geht und wie er sein Leben lebt, glaube ich, ist das wirklich ein sehr, sehr großzügiger Mensch. Aber wenn Leute was einfordern und das ja anscheinend auch noch in einer einschüchternden Form von ihm verlangen, dann finde ich es nice, dass er so reagiert. Was sagst
du? Also ich finde es irgendwie sehr ungewöhnlich. Das Problem ist auch, dass man weiß ja, dass Capital Bra einfach durch sehr viele Lager gegangen ist, weswegen man natürlich jetzt mannigfaltig spekulieren könnte, wer steckt dahinter, wer kann gemeint sein. Und dass er in die Öffentlichkeit geht, finde ich deshalb seltsam, weil ich bin ja, und ich gehe davon aus, dass es uns allen so geht, davon ausgegangen bisher, dass er Rücken hat. Mhm. Wenn er Rücken hat, dann würde das aber bedeuten, dass sich darum der Rücken kümmert, weil dafür hat man ja den Rücken. Wenn er also in die Öffentlichkeit geht, wie er das jetzt tut, erweckt das, also kommt natürlich sofort in mir die Frage auf, hat er gerade eigentlich Rücken oder hat er gerade keinen Rücken? Mhm. Oder hat er Probleme mit seinem Rücken? Und wenn das so ist, wer wäre dann jetzt der zukünftige Rücken oder wer ist jetzt der Rücken? Weil irgendwas, also guck mal, dein Rücken, mein Rücken, wir sind voll die Allmanns, wir sind nicht Straße, unser Rücken ist 110. Ja, wir haben die größte Gang des Landes, die rufen wir an und dann hoffen wir, dass es funktioniert. Mhm. Und so ist halt der Deal in einer Demokratie. Welchen Rücken hätte er jetzt gerade? Gar keinen? Und diese Frage erweckt natürlich auch bei den Fans, so bei Kommentatoren unter diesen Videos, da kannst du hin und wieder lesen, ich glaube, dass das als Joke gemeint ist, dass er dann bald auch unter Polizeischutz steht, weil das dann sein Rücken sein muss. Mhm. Also, keine Ahnung, was am Ende passiert. Ich finde es auf jeden Fall, wie gesagt, ungewöhnlich, dass er in die Öffentlichkeit geht, dass er anscheinend dieses Problem hat. Es sind diverse Leute aus seiner Vergangenheit gefragt worden, ob sie damit gemeint sind, weil er nennt ja auch keine Namen. Ja. Team Kuku hat gesagt, sie haben damit nichts zu tun. Bushido hat gesagt, nein, er ist nicht gemeint. Und wer auch, also man stelle sich mal vor, dass Bushido unter Polizeischutz versucht, das zu regulieren. Weiß ich nicht. Schwierig. Also, wenn du sozusagen unter Polizeischutz versuchst, also es klingt ja wie eine Straftat, so wie das Capital Bra beschreibt, oder? Also es klingt auf jeden Fall jetzt nicht nach einem normal legalen Wege oder so. Keine Ahnung. Es ist sehr krude, sehr kaputt. Und also ich möchte nicht in dieser Situation sein. Macht, glaube ich, gar keinen Bock.
Aber kann man es nicht eh schon so ein bisschen eingrenzen über dieses Ding, dass er eben sagt, Großfamilie über 40, also das könnte ja schon in eine spezielle Richtung gehen.
Ja, keine Ahnung. Es gibt auch andere 40-Jährige von Großfamilie. Also es könnte in 2 oder in 3, ich kann mir auch noch andere vorstellen. Es ist halt die Frage so ein bisschen, warum, wieso, weshalb und eben
warum
der eigentliche Knackpunkt ist dieser aktuelle. Wo ist der aktuelle Schutz? Weil der müsste das eigentlich übernehmen. Also, wir werden es eventuell erfahren, eventuell auch nicht. Das bringt uns aber direkt zum nächsten Thema, das letzte Woche einmal kurz groß abgepoppt ist. Und zwar handelt es sich um das Gerichtsverfahren im Falle des Sonny Blacks Album. Ist das deutsch?
Des Sonny Black Albums.
Albums. Ja. Das weiterhin auf dem Index steht, also das ist das Gerichtsurteil, es wird weiterhin auf dem Index stehen. Bushido hat also dieses Gerichtsverfahren mit diesem Album nicht gewinnen können. Und du hattest da jetzt aber auch, du hast da spezielle Fragen zu gehabt und du hattest da auch irgendwie,
genau, also,
du hast da selber auch was geguckt, was war da los?
Genau, also als ich das eingegeben habe, bei mir hat diese Woche jemand von euch, erstmal danke weiterhin für die ganzen Hints und Nachrichten, mir hat einer von euch geschrieben, hey, hast du gesehen, dass das Sony Black Album nicht mehr auf Spotify ist? Und dann habe ich das mal eingegeben und das ist jetzt eben die Frage, war es da überhaupt mal oder ist es von vornherein da nicht gewesen wegen Index und solange das nicht geklärt ist, ist es nie auf Spotify gewesen, weil wenn man das nämlich eingibt, dann poppt es bei Spotify schon auf und du siehst, es ist da gelistet, aber wenn du dann versuchst, einen Track anzuklicken, die Tracks sind alle so grau hinterlegt und du siehst halt so, okay, du kannst es nicht hören und dann steht auch, dass man das da nicht hören kann, aber keine weitere Erklärung dazu. Und ich frage mich halt, war das irgendwann mal da und ist es jetzt nicht mehr oder war es nie da?
Ob's mal, ich gehe davon aus, dass es mal da war zum Zeitpunkt des Releases. Ab der Indizierung auf jeden Fall wird es gesperrt gewesen sein auf Spotify, was einfach mit dem Sinn des Index auch zu tun hat. Jede Firma, jedes Unternehmen, das Inhalte, die auf dem Index stehen, zugänglich macht für Jugendliche, also unter 18, macht sich nicht nur strafbar, sondern wird auch Schadensersatz und irgendwelche anderen Geschichten sehr wahrscheinlich irgendwie zahlen müssen. Und Bushido ist letzte Woche auch noch gefragt worden, ob denn jetzt Sony Black irgendwie, wann das wieder auftauchen würde in den Streamingdiensten. Und er hat dann gesagt, ey, entscheidet sich nächste Woche. Und also der Hintergrund ist halt folgender. Es gibt ja diese Listen, Liste A und Liste B. Mhm. Und die Liste A ist bei der Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien.
Sehr geil, eine einfache Jugendgefährdung. Das heißt, dass es hierbei möglicherweise keine strafrechtliche Relevanz, die wird nicht vermutet, deswegen setzt man das auf Liste A. Auf Liste B werden Medien gesetzt, wo die BPJM den Eindruck hat, dass da schwere jugendgefährdende Inhalte vorliegen und das wird dann auch weitergeleitet an die Staatsanwaltschaft und die prüft das dann juristisch. Solange stehst du ja dann erstmal auf der Liste B. Mhm. Ein Ziel ist es halt, den Zugang eben zu Medien über diese Liste für Jugendliche zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Und deswegen, das hat dann halt Folgen, indizierte Titel dürfen in der Öffentlichkeit nicht mehr beworben werden, aber es gibt Medien, die darauf so reagieren, dass sie sogar verzichten, darüber zu berichten.
Ach krass,
also es gibt dann keine Reviews, keine Erwähnungen in Ranglisten oder so, weil dieses als Werbung missverstanden werden könnte und dann wiederum würden die sich ja strafbar machen.
Okay, I see.
Und es muss also vor Jugendlichen verborgen werden. Diese Indizierung, wenn du da drauf bist, die gilt erstmal 25 Jahre und danach wird das Medium neu geprüft. Das ist ja bei den Fantastischen Vier passiert. Da hat man das neu geprüft und hat gesagt, das ist harmlos. Deswegen können wir es jetzt vom Index nehmen. Hintergrund ist der, dass eben in diesen Zeitabständen Sehgewohnheiten und so gesellschaftlich akzeptierte Ansichten sich ändern und eben komplett anders sein können oder so anders sind, dass das dann im Grunde als harmlos empfunden wird. Nach 10 Jahren allerdings, also wenn dieses Gerichtsurteil jetzt so stehen bleibt, kann Bushido in 10 Jahren eine erneute Prüfung von sich aus anregen. Das muss man dann bezahlen, das kostet Geld. Aber das wäre dann eben schon ein früherer Zeitpunkt, wo man das dann neu prüfen lassen kann. Das muss man dann beantragen.
Also der gute Flair hat sich auch auf Twitter zu dem Urteil geäußert. Ich fand erstens das Bild, das er dem Tweet beigefügt hat, super. Also ich würde es mir fast so ins Wohnzimmer hängen, weil da stehen 4 LKA-Beamte so um Bushido. Und die sind alle komplett in Schwarz und sind sehr groß und stehen wie so Bären um ihn und Bushido ist komplett weiß. Weiße Sneaker, weiße Hose, weiße Trainingsjacke. Und es sieht irgendwie durch die Lichter so ein bisschen verschwommen aus, das Bild. Also es sieht ein bisschen so aus, als würde da irgendwie so ein Heiliger in dem Raum erscheinen. Und Flair hat dazu eben getweetet, Zitat, der Gangster mit LKA-Beamten vorm Bundesverwaltungsgericht. Album verherrlicht laut Prüfern kriminellen Lebensstil. 2015 landete Bushidos 2014 erschienenes Album Sonny Black auf dem Index. Die Titel verherrlichten Gewalt und einen kriminellen Lebensstil und dann sehr viele Lachsmilies. Das ist tatsächlich eine Sache, also wir hatten es ja letzte Woche schon von Promobeef und so weiter. Ich finde tatsächlich den Joke hier an der Stelle total gelungen. Und das ist schon irgendwie was, ist ein komisches Bild, das zu sehen, dass da ein Album indiziert wird, weil eben Begründung Richter krimineller Lebensstil. Und Bushido taucht zu diesem Gerichtsurteil mit 4 LKA-Beamten auf und sieht auch so in diesem weißen Outfit so ein bisschen gleicher Effekt wie bei Loredana, als sie diese Pressekonferenz hatte und auch in diesem komplett weißen Outfit aufgetaucht ist. Ich finde das immer sehr, es wirkt sehr inszeniert und an diesem Punkt finde ich den Joke von Flair ganz angebracht. Wie geht's dir da?
Naja, also ob das inszeniert, also ich meine, du ziehst dich halt an, ne? Und wenn du da hingehst und da willst du natürlich einen guten Eindruck hinterlassen, weil du ja ein Interesse hast, deinen Fall zu gewinnen. In diesem Fall ging es im Speziellen um die wirtschaftlichen Interessen von Bushido, die er natürlich, er wollte das gewinnen, damit er eben keine wirtschaftlichen Nachteile hat, weil nämlich Folgendes ja passiert. Du erstellst ein Kunstwerk, das kostet Geld, ja. Die Produktion. Und wenn es auf dem Index ist und du damit sozusagen diese ganzen beschriebenen Problematiken hast, dann kannst du das ja nicht zurückverdienen. Mhm. Also sehr schwer. Und deswegen gibt es dann zum Beispiel gekürzte Filmfassungen, hat man auch schon oft gehört, die haben da, keine Ahnung, 6 Minuten rausgeschnitten, weil zu viel Gewalt oder so. Zensierte Spiele in Deutschland zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber bis vor ein paar Jahren war es so, dass zum Beispiel in Ego-Shootern und so weiter, dass Blut, Spritzer und fliegende Körperteile und sowas, dass die nicht dargestellt werden durften. Und ich glaube, es gab sogar sowas, dass Menschen nicht zu Tode kommen dürfen, weswegen du dann, also du darfst auf Zombies schießen, weil das tote Menschen sind, aber nicht lebende. Irgendwie sowas war da. Also eben zensierte Spiele, geänderte Auflagen von Büchern und Zeitschriften oder Musikalben, und das ist jetzt der spannende Punkt, ohne die beanstandeten Songs oder Artworks. Wenn man ein Album hat mit, keine Ahnung, nehmen wir mal 10 Songs. Davon sind 2, die der Index, wo der sagt, ist ein Problem. Dann hattest du früher deine CD-Auflage, sagen wir mal, du hast, keine Ahnung, 5000 gemacht und diese 2 Songs waren indiziert. Was wolltest du machen? Du kannst versuchen, es vielleicht unterm Ladentisch loszuwerden, aber im Grunde konntest du die in eine Tonne treten, weil du öffentlich nichts machen konntest, weil diese 2 Songs da drauf sind. Jetzt leben wir heute im Streaming-Zeitalter.
Ja.
Ich könnte einfach 8 Songs auf Spotify, Deezer oder Apple stellen und es wäre kein Problem. Das passiert aber nicht, das ganze Album ist weg. Das habe ich, und das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich das in der gesamten Berichterstattung über dieses Gerichtsverfahren habe ich zwar auch diese Sätze gelesen, dass der Richter gesagt hat, es geht um hemmungslose Gewaltdarstellung und so weiter, aber ich habe dann auf einer Seite, die speziell über Indizierungen berichtet, habe ich dann das gefunden, was wichtig ist, nämlich der Richter kam letztendlich zum folgenden Urteil, die hemmungslose Gewaltdarstellung zieht sich durch alle Titel.
Tja.
Und das ist das Problem. Das gesamte Album mit allen Songs ist indiziert. Und das hat Bushido sozusagen versucht zu erreichen, dass entweder alle nicht oder in Teilen oder, weil in Teilen wäre schon Erfolg gewesen, weil das ist der Backkatalog, das ist eines der wichtigsten Dinge, die ein Künstler hat. Klar, du bist immer nur so gut wie dein letzter Hit, aber dein letzter Hit kann ja auch über Jahre noch Geld abwerfen, gerade im Streaming-Zeitalter. Nur wenn das gar nicht da ist, dann hast du ein Problem. Und das hat Bushido da gerade mit diesem Album. Jetzt könnte man sich noch darüber unterhalten, was ist eigentlich der Sinn des Indexes im Jahr 2019? Das haben auch die Anwälte von Bushido versucht zu argumentieren. Der Jugendschutz, also das ist ja lobend, ne? Das ist gut so, dass es das gibt, aber der funktioniert offensichtlich ja nicht mehr so gut wie früher.
Naja gut, aber jetzt eine grundsätzliche Regelung in Frage zu stellen, weil es Ausnahmen gibt, die vielleicht eine Regel bestätigen, trotzdem ist die Regel an sich ja eine gute, dass das jetzt erstmal nicht mehr auf den großen Streaming-Anbietern und wahrscheinlich so im Laden erhältlich ist. Das nimmt ja schon mal, würde ich sagen, so 50% einfach raus. Dann bleiben noch weitere 50, dagegen muss man was tun, aber das ist ja keine Lösung, dann zu sagen, okay, wir reden drüber, ob der Index noch...
Es wird aber ja gar nicht drüber geredet. Zumindest kriege ich keine Debatte mit, wenn es eine gibt. Macht mich gerne aufmerksam darauf, schickt mir gerne was zu, knallt es in die Kommentare. Die einzige Art und Weise, wie der Index im Augenblick noch funktioniert, ist eben diesen wirtschaftlichen Schaden, weil der funktioniert natürlich dann auf eine indirekte Art und Weise ist das wie eine Erziehung. Bushido hat auch verlautbaren lassen, dass er jetzt in Zukunft da ein bisschen mehr drauf achtet, wie er das formuliert. Warum? Naja, das hier ist jetzt theoretisch ein wirtschaftlicher Totalverlust. Also ab der Indizierung davor hat man natürlich was verdient und da ist was rumgekommen. Ich gehe davon aus, dass man trotzdem im Plus ist. Aber ab der Indizierung ist Feierabend und das ist ungeil für einen Künstler. Und damit mussten sich schon viele Künstler auseinandersetzen und gucken, wie sie ihre Musik so handeln können, dass die Fans es trotzdem noch feiern, aber der Index einem nicht reinknallt. Naja.
Ich überlege gerade, aber wäre es da nicht, also dieses präventive Merkmal jetzt an der Strafe ist ja super, dass Bushido jetzt kurz vor seinem neuen Album sich natürlich denkt, okay, ich muss bei den Texten ein bisschen aufpassen, das darf mir nicht wieder passieren. Also ist ja schon mal da, die Strafe erfüllt total ihren Zweck. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass, also gut, ich weiß nicht, aber also die Polizei kümmert sich ja super, was heißt super, okay, super noch nicht, aber verstärkt drum, dass auch alle anderen Wege im Internet, jetzt illegale Seiten, bla bla bla, immer weniger werden. Und das ist doch eigentlich schon das, wie man damit umgeht, dass der Index weiter, sag ich mal, zeitgemäß ist. Zum einen Prävention, zum anderen andere Mittel, wie man an die Plattform kommt, klein zu halten. Also was würdest du dir, oder wie wäre das Konzept, oder was ist deine tatsächliche Kritik an dem Index, was wäre ein Konzept, wie man das vielleicht überarbeiten und anpassen könnte an die aktuelle Zeitgeschichte?
Also ich mache es mir natürlich sehr einfach, weil ich von außen eben der Kritiker bin, der ganz intelligent sagen kann, das funktioniert nicht mehr, ihr müsst das neu machen, aber ich bin nicht derjenige, der dir jetzt sagen könnte, wie man das neu macht.
Okay, ich dachte, du hast irgendwie einen Ansatz oder sowas.
Nein, ich fahre Auto, wenn es kaputt ist, bringe ich es in eine Werkstatt und genau an der Stelle sind wir. Ich bringe es den Experten und sage, bitte mach mal neu, aber ich sehe da nicht, dass sie irgendwas neu machen. Vielleicht gibt es auch gerade keine richtige Lösung. Das mag ja auch sein, aber wie gesagt, ich sehe jetzt auch keinen Diskurs darüber.
Okay.
Weil das ist auch, glaube ich, ein schwieriges Politikum, weil das halt in Bereiche reingeht, das ist ja eine gewisse Form von Zensur, die ist gesellschaftlich akzeptiert. Es gibt aber zum Beispiel Teile der Gesellschaft, die überhaupt nicht damit klarkommen, die das überhaupt nicht gut finden und die sagen, ey, Kunst hat frei zu sein und Musik ist ja auch nur die eine Sache. Der Index bearbeitet auch Horrorfilme und was nicht noch alles. Und du hast auch immer wieder dieses Problem zwischen, was ist eigentlich Kunst oder ist das noch Kunst oder ist das eigentlich nur Gewaltverherrlichung und so weiter und so fort. Also du hast so viele Bereiche, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass die Politik einfach Dinge gar nicht, am besten nicht anfassen. Es ist ja auch nicht so, als würde es jetzt einen großen gesellschaftlichen Aufschrei gerade geben und man müsste sich darum kümmern. Das einfach auszusitzen und liegen zu lassen, funktioniert ja auch.
True. Eine positive Nachricht, die diese Woche rausgeploppt ist und was mich super gefreut hat, wir haben es letzte Woche schon angedeutet, weil die beiden ins Rennen gegangen sind, Juju und Loredana, die Werbung gemacht haben, weil sie für die MTV Europe Music Awards nominiert waren beide als eben bester Act, einmal Loredana aus der Schweiz und Juju natürlich aus Deutschland. Und sie haben das Ding abgeräumt, beide, was ich ein mega starkes Zeichen finde, vor allem wenn man sich die Nominierten ansieht, was gerade in Deutschland auf jeden Fall für Juju dachte. Also ich dachte mir bei Loredana, es wird wahrscheinlich klappen. Bei Juju war ich mir nicht so hundertprozentig sicher, weil eben auch Leute wie Luciano, Casper und Materia, es sind jetzt eher so deutschsprachige Raps Acts natürlich, aber eben auch Annemai Kantereit oder Rammstein nominiert waren. Und da ein Zeichen zu setzen und zu sagen, hey, sie war einfach die Beste, wir nehmen sie als Best German Act und nicht mehr dieses, ich verstehe das, dass man das in den letzten Jahren machen musste, Best Female Act und, jetzt in deutschen Preiskategorien. Aber das ist, finde ich, so ein anderer Ritterschlag und die beiden haben das auch krass gefeiert, was ich schon einfach so mir persönlich, gerade wenn man sich so die Entwicklung der beiden, vor allem von Juju ansieht, ist es einfach, glaube ich, so ein Next Level und die haben das auch krass gefeiert. Was ich ganz interessant fand, waren die Statements dazu von wegen so, wir räumen das ab, wir machen hier mal ein bisschen Female Shit draus und Frauen an die Macht. Irgendwie Es rundet so einen Trend. Oh, ich meine, es ist so schwierig, in der Hinsicht von Trend zu sprechen, weil es sollte eigentlich kein Trend sein, Gleichberechtigung. Aber es war einfach natürlich die letzten Jahre so, wir werden da auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, in der hiphop.de-Runde, wo es eben auch darum ging, das ist nicht immer so gewesen, dass Frauen viel da waren und Frauen jetzt wie selbstverständlich im Rap und im Hip-Hop Platz haben und dass die jetzt da sind und trotzdem auch noch als die Besten nominiert werden, ohne dass man irgendwie sagt, die besten Frauen und die besten unter den weiblichen Acts, ist einfach für mich richtig positive Meldung.
Auf jeden Fall eine positive Entwicklung, es ist ja auch ein Meilenstein, es ist ein Schritt in vielen, die da auch noch gemacht werden müssen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall sehr positiv anzusehen, dass es diese Bewegungen gibt. Mich würde eine Sache nochmal interessieren. Welche Bedeutung hat eigentlich das Wort MTV für dich?
Ich finde, das ist schwierig, weil du das natürlich in dem Zusammenhang, ich verstehe auch, was du hinaus willst, aber ich finde, ich würde da einen Unterschied machen, weil MTV an sich hat für mich seit Jahren keine Bedeutung mehr. Das hat für mich so mit diesen kläglichen MTV Home und so, wo man plötzlich probiert hat, nicht mehr so Charts zu machen, sondern eher so auf Formate zu gehen. Seitdem, ich weiß, dass es das noch gibt, aber ich finde die Formate nicht mehr gut. Ich finde da nichts mehr drin. Also ich finde nichts Neues mehr drin. Man versucht immer wieder was wiederzubeleben, aber irgendwie ist es nicht so mein Ding tatsächlich. Ich finde aber, dass die MTV Europe Music Awards eine große Bedeutung haben, weil es einfach nicht so super viele Musikpreise gibt, die so grenzenübergreifend stattfinden und die nicht nur auf englisch- oder amerikanischsprachige Künstler dann irgendwie gemünzt werden und man kann irgendwie froh sein, wie, keine Ahnung, Emmys, Oscars, Grammys, sonst irgendwas, das mal vielleicht irgendwie so Best Other Language Act oder wie auch immer das dann heißt, das ist ja dann immer so eine Unterkategorie, ein Preis für alle anderen Länder dieser Welt, die kein Englisch sprechen. Und da finde ich, ist das tatsächlich schon nochmal eine größere Bedeutung. Was sagst du?
Naja, für mich ist das so, dass ich bin ja mit MTV groß geworden und das ist natürlich so der Überschritt. Es ist nur so, dass die technologische Entwicklung dafür gesorgt hat, dass MTV heute mehr oder also Musikfernsehen, ja, unter ferner Liefen läuft. Heute ist es halt YouTube. Aber diese Awardshows, da haben die Latten gesetzt, die so hoch sind, dass ich wenige Preisverleihungen gesehen habe, die damit ficken konnten. Und ich habe jetzt, weil ich auch kaum noch Musikfernsehen gucke, wer guckt das noch? Keine Ahnung. Habe ich sehr lange diese Awardshows von MTV nicht gesehen. Und ich habe aber letztens die gemacht wurde, diese Europe Music Awards habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber die letzten in den USA habe ich gesehen. Mhm. Und was die meiner Meinung nach immer auch ganz gut hinkriegen, ist, den Künstlern auch nochmal eine Plattform zu geben, die vielleicht nicht aktuell top-notch sind, die aber absolute Helden mal waren und all die Künstler, die heute top-notch sind, beeinflusst haben. Hat dann auch immer zur Folge, dass sozusagen die größten Künstler der aktuellen Künstler, die größten Künstler der Welt da wie kleine Kinder die Helden ihrer Jugend sehen, die da nochmal performen dürfen. Und da habe ich eine Performance von Missy Elliott gesehen. Mhm. Und das war so ziemlich das allerkrasseste, also sowohl für Awardshows als auch für generell Live-Performances habe ich noch nie, auch Musicals oder was auch immer, ich habe noch nie so ein Killer-Ding gesehen wie das, was sie da hingelegt hat. Und das, wer immer das am Ende bezahlt, ich nehme an, dass es irgendeine Mischkalkulation zwischen, keine Ahnung, Missy Elliott Plattenfirma und MTV am Ende sein wird. Nichtsdestotrotz ist es einfach wirklich das Krasseste, was ich bisher gesehen habe. Also jeder, der jetzt angefixt ist, Google it, weil wir haben keine Linkliste mehr. Fuck a Linklist. Ich muss bald einen englischen Podcast machen, unbedingt.
Auch Shoutout an den YouTube-Boy, der geschrieben hat, sorry, die Linkliste, die weg sein sollte, ist noch da.
Ja, sagen wir mal so.
Nee, genau, er meinte, die Linkliste, die es nicht mehr gibt, gibt es noch.
I know, aber, ja. Aber die Mühlen mahlen manchmal langsam. Jetzt sollte sie eigentlich weg sein. Und es gibt halt auch keine neuen. Aber mal unabhängig davon, wie gesagt, das war das Krasseste, was ich gesehen habe bisher. Und deswegen messe ich tatsächlich diesem Preis immer noch eine hohe Bedeutung bei, auch wenn Musikfernsehen an sich heute nicht mehr so die Bedeutung hat. Aber das, was da an Skillset hintersteckt und an Flavor und Können, wow, krass.
Ja.
Kommen wir von einem Preis zum nächsten. Kollega hat den Man of the Year Award verliehen bekommen, aber er hat den Sexist Man of the Year Award. Und jetzt ist das so, gibt ja auch so Sexiest und so, ja. Also ich, als ich das tatsächlich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, okay, da hat jemand jetzt Kollega zum Sexiest Man of the Year irgendwie gewählt. Und dann habe ich nochmal gelesen und dann habe ich erst verstanden, nee, nee, da wird jemand als der beste Sexist ausgezeichnet.
Ja, ging mir auch so. Ich dachte mir auch so, boah, das...
Ja, ne? Dann habe ich mir das durchgelesen und zwar handelt es sich um einen Preis, den die Zeitung Emma verleiht. Welche Bedeutung hat die Zeitung Emma für dich?
Also ich habe die diese Woche im Zeitschriftenladen gesehen und war total überrascht, weil dieses Cover so modern aussah, dass ich sie fast gekauft hätte, was ich die letzten Jahre auf jeden Fall nicht getan hätte, weil sie mich von der Optik und von dem Ganzen, es war schon alles sehr politisch, für mich auch feministisch nach dieser ganzen Alice Schwarzer Kritik, auch irgendwie so ein Blatt, vor dem ich innerlich irgendwie jetzt nicht dachte, okay, es holt mich irgendwie ab als Frau. Ich war eher verschreckt von den Inhalten und dachte mir so, boah, nee, danke, brauche ich irgendwie nicht. Ich muss der Sache, glaube ich, noch mal eine Chance geben und da reinlesen. Wobei, wenn ich jetzt diesen Award sehe, denke ich mir, okay, vielleicht ist da irgendwie ein, natürlich rücken da auch junge Menschen nach, Frauen nach, die vielleicht irgendwie ein moderneres Verständnis von Feminismus haben und da vielleicht irgendwie Inhalte produzieren, die nicht mehr so... Ich will, was heißt so sind, ich weiß auch gar nicht, was so, ich habe das jetzt nicht irgendwie ausgiebig gelesen, diese Zeitschrift vor 10 Jahren oder so, aber ich glaube, die ganzen Negativschlagzeilen drumherum haben mich immer so abgeschreckt, dass ich dachte, okay, ich kauf's nicht.
Also für die, die die Emma gar nicht kennen, muss man dazu sagen, das ist die Zeitung, die sozusagen Alice Schwarzer gehört, die sie, wenn ich richtig informiert bin, mitgegründet hat. Und oder die sie gegründet hat und die ist natürlich, die steht dann für Emanzipation und die Emanzipationsbewegung. Dafür steht diese Zeitung und jetzt muss man sagen, ey, erstmal Gratulation an Kollega zu der Wahl. Ich bin da auch nicht der Einzige. Farid Bang hat zum Beispiel auch gratuliert und ich persönlich habe auch gar nicht den Eindruck, dass Kollega sich darüber ärgert. Ich hatte den Eindruck, dass er sich darüber amüsiert, dass er diesen Preis verliehen bekommen hat. Und man muss ja auch sagen, er hat sich das durchaus verdient.
Ja.
Oder siehst du das anders?
Ja, er hat sich das wirklich verdient. Größte Gratulation. Ich kenne wenig Künstler. Ich habe am Anfang kurz überlegt, stopp mal, haben wir Kollega nicht eigentlich in der ganz anderen Ecke und wirft da jetzt ein Magazin, das wahrscheinlich keine Ahnung von Rap hat, so das eine in den anderen Topf mit rein? Dachte ich mir am Anfang kurz, aber dann habe ich kurz überlegt und bin nochmal so Kollegas letzte Texte einfach durchgegangen, weil ich mir dachte, ich muss es nochmal kurz reinhören und schauen, ist es so eindeutig, dass man dieses Fass auch noch voll aufmachen kann und ihm komplett überstülpen kann und ja.
So, und also ne, damit haben wir das jetzt festgestellt, das sehen wir offensichtlich beide gleich, das ist gerechtfertigt, das ist okay, das kann man dann hier zumachen, ja. Fertig und dann kann man leider über ein anderes Problem sprechen, dass Alice Schwarzer, die Emma, seit Jahren auch Vorwürfe bekommen, die sie als, ja, da ist von Rassismus und antimuslimischen Tendenzen und Statements die Rede, die da eben immer wieder aufgeführt werden. Und ich habe mir die Begründung der Emma durchgelesen für die Verleihung dieses Preises. Und ich will nur einen einzigen Satz vorlesen, der, glaube ich, den Punkt rüberbringt, dass das nicht ganz so einfach ist, wie man am Anfang vielleicht denkt. Der Satz lautet, so mancher meint, das mit dem Antisemitismus wäre ein Ausrutscher, von wegen, Alter. Das hat System, denn nach deiner katholischen Kindheit im Hunsrück bist du mit 15 zum Islam konvertiert. Und das ist halt so, sorry, aber den Satz kann man so interpretieren, dass einfach jeder, der gläubig ist,
ja,
dass der automatisch auch Antisemit ist oder dass das halt zusammenhängt, dass das logisch ist, dass das eine zum anderen führt. Und ich finde es sehr schwierig und das bringt mich eigentlich zu dem Punkt so, es ist schon erstaunlich, wie sehr man im selben Moment was richtig und gleichzeitig irgendwie falsch machen kann, weswegen ich, ja, irgendwie,
ja.
Schwierig.
Voll. Speaking of schwierig, es gibt eine Fortsetzung zu dieser ganzen Prinz P, Check Your Privilege Thematik, die wir schon mal hier im Podcast hatten. Und zwar, also wir haben hier schon länger über den letzten Track gesprochen. Jetzt kam aber eine Hip-Hop-Talk-Runde raus von hiphop.de. Die wurde geführt von Aria. Zu Gast war Prinz P, Manuelsen, dann noch die Hip-Hop-Forscherin Dr. Sina Nitsche. Genau, Toxic war auch noch dabei. Habe ich irgendjemanden vergessen? Nee, ich glaube, es sind alle.
Die Moderatorin und Organisatorin
der Runde. Ach, Maike, genau, Maike Glass. Ja. Die war auch noch dabei, genau. In dieser Runde wurde so ein bisschen natürlich gesprochen über wo stehen wir gerade. Es war so eigentlich so eine schöne, was ich mir seit Jahren wünsche, so Markus Lanz für Hip-Hop, Deutschrap, gesellschaftliche Themen. Auch ich fand es super, dass auch eine kleine Moderatorin auch nochmal diese Forscherin dabei war. Also, weil du rutschst ja auch schnell in Thematiken, wo es dann ganz gut ist, jemanden noch vom anderen Geschlecht dabei zu haben und da ein bisschen wenigstens Ausgleich zu haben. Erstmal Props für diese runden Zusammenstellung, fand ich mega gut so. Aber dann hat Prinz Pi den Mund aufgemacht. Also man muss, glaube ich, ein bisschen früher anfangen. Ich habe diese Woche von Prinz Pi seinen Beitrag in der Architectural Digest gesehen, was die renommierteste Zeitschrift für Inneneinrichtungen ist. Einfach, es ist Life Goal, da drin zu sein, und sein Haus, seine Wohnung war da drin. Und er wurde so ein bisschen porträtiert und hatte so einen sehr nachdenklichen Satz an seinem Bücherregal. Ich setze es nachdenklich einfach mal so ein bisschen in Anzeichen, weil ich finde es schon ein Kalenderspruch ein bisschen, aber er meinte da auf jeden Fall so, hey, Bücher sind ihm so wichtig und man erkennt sofort an der Wohnung eines Menschen, ob er Bücher hat und was er für Bücher hat, was das für ein Mensch ist. Und er allgemein, ich meine, Prinz Pi macht ja immer einen sehr belesenen Eindruck. Auch in der Runde wieder hat er kräftig zitiert und mit seinem akademischen Wissen geglänzt, was natürlich auf jeden Fall da ist, will ich ihm auch gar nicht absprechen. Aber dann hat er eine Aussage getätigt, wo ich mir dachte, das passt jetzt sehr gut rein. Janka Welke hat das Ganze auch wieder aufgegriffen auf Twitter und hat eben geschrieben, dass Prinz Pi, Zitat, in dieser Runde gesagt hat: Ich habe das nie erlebt, dass in dieser Hip-Hop-Szene jemand diskriminiert wurde, wegen seinem Geschlecht oder wegen seiner Herkunft oder sowas. Er erklärt dann weiter halt, dass er natürlich irgendwie weiß, dass es ganz schräge Typen in dieser Szene gibt, aber dass er so eine richtige Ausgrenzung selbst nie erlebt hat. Und Aria kontert darauf auch, dass er das schwierig findet, dass man über eine Minderheit spricht, ohne zu der zu gehören und zu sagen, dass man das selbst nicht erlebt hat. Und im ersten Moment war ich total sauer, weil ich dachte, Mann, wieso sagt er sowas so? Der ist so, das ist doch ein schlauer Typ. Wieso ist Prinz Pi bei so einem Thema irgendwie so asozial, nicht sozial, anderen Menschen gegenüber in seinem Umfeld und sagt sowas so? Und dann dachte ich aber, okay, wenn man versucht, Verständnis aufzubringen, dann ist es ja im Endeffekt so, dass er dadurch, dass er so eine privilegierte Position hat in der Szene, das ja de facto wahrscheinlich nicht miterlebt, weil er keine Frau ist, weil er keinen Migrationshintergrund hat und einfach vielleicht vor diesen Problemen nicht stand. Mina hat dazu auch in ihrer Insta-Story so ein bisschen Stellung bezogen und meinte, hey, nur weil das nicht so offensichtlich stattfindet, heißt es nicht, dass es nicht stattfindet. Und dann zu sagen, ich habe das selbst nicht gesehen, natürlich betont er, dass das seine persönlichen Erfahrungen sind, aber, und da komme ich wieder auf diesen Architectural Digest-Bericht zurück, wenn man, die Frage ist halt, Prinz Pi ist ein belesener Typ und wenn man sich auch damit rühmt, belesen zu sein, dann finde ich, ist es gar nicht so wichtig, ob er das selbst erlebt hat oder nicht. Er hat zumindest, finde ich, die Aufgabe, sich zu informieren. Und das sind alles Dinge, die aber sowas von in den letzten 2 Jahren auf jeden Fall dokumentiert wurden von allen Seiten, dass ich in dem Moment nicht mal ihn dafür verantwortlich machen würde, dass er das jetzt nicht selbst erlebt hat, sondern dass er nicht die Empathie hat, in so einem Moment zu sagen, sorry. Also das Ding ist ja, er hat es de facto nicht erlebt, sagt er da. Das glaube ich ihm auch. Aber er muss sich ja um seine Außenwahrnehmung oder Außenwirkung in so einer Talkrunde bewusst sein. Und wenn man sowas so sagt, dann wirft es natürlich die ganzen Diskussionen zurück, weil wenn plötzlich Männer kommen, das ist ja wie wenn einer Frau irgendwas passiert und eine andere Frau sagt, also mir ist es nie passiert. Das schwächt ja total die Szene im Allgemeinen, weil die Szene immer nur so stark ist wie ihr schwächstes in Anführungszeichen Glied. Und wenn Leute kommen und sagen, ey, mir ist da was Schlimmes passiert und das ist scheiße und es war in den letzten 2 Jahren in allen Richtungen genug, dann zu sagen, nee, also mir ist es nicht passiert, finde ich ein hat mich total überrascht, dass er da weiter so einen Film fährt, und fand ich dieses Check your privilege, sei dir darüber bewusst, wie privilegiert du bist, und sei dir auch darüber bewusst, dass nicht alle so privilegiert sind, super wichtig in dem Kontext. Du hast ja Prinz Pi letztes Mal schon bei dem Track so ein bisschen verteidigt oder versucht, dich in ihn reinzuversetzen. Wie ging es dir jetzt hier mit seinen Aussagen?
Er widerspricht sich eigentlich selbst, weil er nämlich anmerkt, dass er am Anfang selbst auch Probleme innerhalb der Hip-Hop-Szene hatte, in die er da rein wollte, aufgenommen werden wollte. Und du triffst in der Hip-Hop-Szene natürlich eine, oder hast in den 90er Jahren eine Mischung gehabt aus Leuten aus der Mittelschicht. Natürlich gab es auch Leute aus den noch höheren Schichten. Und dann ist man natürlich auch auf die Leute aus der sogenannten Unterschicht getroffen. Und was damals eigentlich immer betont wurde, und das ist eine Sache, die man kann es vielleicht auch romantisch nennen, aber es ist ja erstmal ein Ziel oder ein Anspruch. Ob der dann in Realität immer so 100% umgesetzt wird oder von jeder einzelnen Person, ist dann eben etwas anderes. Aber der Anspruch war eigentlich zu sagen, ey, es ist egal, wo du herkommst, es ist egal, wer du bist, es zählt einzig und allein, was du kannst. Und wenn du Skills hast, dann können wir uns darin messen. Und wenn deine Skills nicht so gut sind, dann bist du zwar im Augenblick ein Toy, aber each one teach one, ich bring dir gern was bei, oder keine Ahnung, in deiner Clique, weil du bist jetzt meine gegnerische, du gehörst zur gegnerischen Clique, da bringt dir das einer bei und dann wächst man miteinander und dann ist das halt, das ist eben dieser romantische, klassische Ansatz, der diese, nenn es von mir aus auch eine Form von linker Utopie, die da drin steckte. Die aber eben, es gab immer Leute, die das dann auch durchgesetzt haben, die gesagt haben, ey, scheiß drauf, wer du bist, wo du herkommst, wie viel Geld du hast oder wie wenig, einzig und allein kannst du, keine Ahnung, kannst du hier einen Silberling sprühen, kannst du einen Headspin machen, kannst du, so. Deswegen ist es eine Mitmachkultur. Und gleichzeitig aber, er hat gesagt, und das glaube ich ihm auch, dass er am Anfang ein bisschen komisch angeguckt wurde, weil er wahrscheinlich, da er, soweit ich das weiß, aus einem etwas besseren Elternhaus kommt oder sogar Stadtviertel, das reicht ja, dass ihm andere das schwerer gemacht haben, dazu zu gehören. Also er musste sich sozusagen mehr beweisen, mehr, keine Ahnung, Dinge tun, mehr Skills haben, um das wieder wegzumachen. Da er das selber sagt, aber es offensichtlich nicht zur Gesamtbeurteilung dazugehört, also er widerspricht sich auf eine gewisse Art. Aber warum, obwohl er das selber erlebt hat, warum ist es im Gesamturteil für die Hip-Hop-Szene für ihn nicht relevant? Warum kommt er dann zu einer Aussage, dass er das selber so nicht erlebt hat? Vielleicht hat er es tatsächlich selber so nicht wahrgenommen. Deswegen gibt es ja auch diesen Satz, check your privilege. Also werde dir darüber bewusst, was dir jetzt die letzten Jahre noch nicht bewusst war, dass du es einfacher hattest. Plus, ich habe gerade ja erklärt, dass er es für sich gefühlt wahrscheinlich nicht einfacher hatte. Dementsprechend ist er froh, dass er also da durchgekommen ist, sieht es aber gleichzeitig nicht als negativ an.
Ja.
Also, es gibt sehr viele Ebenen. Am Ende gibt es eigentlich nur eine Sache. Alle Kollegen, die sich egal wo darüber unterhalten haben, sollten doch mal mit Prinz Pi darüber reden, weil nur er natürlich auf den Punkt erklären kann, wie er zu diesen Aussagen dann letztendlich kommt und was da passiert ist, warum er am Anfang meint, nicht angenommen worden zu sein, was er getan hat, dass es dann doch war und warum er insgesamt meint, dass es alles nicht so schlimm ist, weil er ist derjenige, der es final beantworten kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich warte auch drauf. Ich hoffe auch, dass er sich irgendwo dazu äußert. Wir haben ihn ja auch schon hier im Podcast eingeladen. Also kannst dich gerne melden, ansonsten freue ich mich auch über jede andere Plattform, die mit ihm spricht und sich mal kritisch mit ihm auseinandersetzt, weil das, was da in letzter Zeit kommt, finde ich sehr komisch, überrascht mich sehr von dem auch, wenn man sieht, wie belesen er ist und was er für einen Wissenshunger hat in ganz vielen anderen Bereichen, wo er sich wirklich gut auskennt, und dann bei so einem Bereich so ignorant zu sein, finde ich irgendwie komisch, weil er mir so von der Art her eher wie jemand wie du vorkommt, Falk, der halt so einen Wissenshunger in allem hat und sich überall krass reinfuchsen will und so einen Anspruch hat, das zu verstehen. Und dass man hier dann so ignorant nicht mal sagt, okay, mir ist es selbst nicht passiert, aber ich kann das irgendwie versuchen zu verstehen oder ich möchte es versuchen zu verstehen, hätte ich gerne einen Satz zu gehört. Dann gibt's aber noch diesen zweiten Punkt und den finde ich eigentlich noch viel kritischer. Ich finde, das ist ein Talk-Konzept, in dem Leute zusammensitzen, sich austauschen und sich natürlich auch in den Vordergrund drängen. Man muss ja schon sagen, der Redeanteil bei Manuelsen und Prinz Pi war ungefähr bei 80%, würde ich sagen, so von meinem persönlichen Empfinden. Prinz Pi ist dann nach einer Stunde 13 aufgestanden und gegangen, weil er noch irgendwo hin musste. Aber dieses, wenn eine Gesprächsrunde 2 Stunden geht und jemand geht nach einer guten Hälfte, dann finde ich, ist es wirklich dann lieber ganz ausladen und sagen, sorry, dann kannst du nicht da sein oder, keine Ahnung, jemand anderen suchen oder das wirklich als eine Voraussetzung bringen, zu sagen, der muss sitzen bleiben, weil Aria hat sich natürlich auch so ein bisschen Kritik angehört, dass er da mehr hätte drauf eingehen sollen und dass er ihn da nochmal mehr hätte ins Kreuzverhör nehmen sollen, weil ich meine, wenn er da ist, dann kann man das ja schon mal nutzen. Aria hat das gemacht, also ich finde es auch krass, dass es Leute gibt, die dann sagen, voll total unkritisch, was Aria da gemacht hat, weil ich finde, dass er wirklich genau in dem Moment eingehakt ist und zwar sehr konstruktiv, nicht mit dieser Twitter-Aggressivität, wo du dann denkst, okay, da wird jetzt wieder auf jemanden draufgeschlagen, der was Falsches gesagt hat, ohne dass man am Ende irgendwie zu einem guten Ergebnis kommt oder irgendwie sich zumindest bereichert hat in seinen Ansichten, aber dass halt auch in Arias Erklärung jetzt sehr viel drin ist, sorry, der hat das ein paar Mal gesagt, ich habe auch ein paar Mal was dazu gesagt, aber dann war er auch einfach weg, ist natürlich eine Sache, die ich hier auch nochmal anmerken will, weil das natürlich für einen ordentlichen Diskurs und sich gegenseitig die Standpunkte erklären, das Konzept funktioniert nicht so, dass man seine Standpunkte erklärt und dann reinhaut, sondern halt mit allen drüber spricht und ich finde, das hat leider nicht stattgefunden, obwohl ich die Idee mega, mega gut fand und auch die Zusammensetzung super fand, aber Umsetzung, glaube ich, man kann niemanden zwingen, da zu sein, vielleicht hat er auch selbst während einem Gespräch gemerkt, oh, das wird hier gerade alles ein bisschen super unangenehm, aber hätte ich mir auf jeden Fall bis zum Ende gegönnt.
Ich verstehe das, was du sagst. Ich verstehe auch, und ich glaube, dass das großen Teilen des Publikums, dass die auch diese Gedankengänge haben. Aber man muss dann dazu anmerken, dass das nicht immer so funktioniert, wie man das von außen betrachtet, den Eindruck hat. Ich habe ja auch schon eine Reihe von Diskussionsrunden organisiert und weiß deshalb, was hinter den Kulissen passieren kann, ablaufen kann. Und deswegen will ich 2 Sachen dazu sagen. Du hast zum einen gesagt, Leute wie Manuelsen und Prinz Pi, die sich sehr in den Vordergrund gedrängt haben. Also deswegen lädt man ja Leute ein, die sollen was sagen.
Ja, voll.
Und man ist ja froh, wenn jemand was sagt. Und ich würde jetzt nicht, weil das ist sehr vorwurfsvoll zu sagen, ihr drängt euch in den Vordergrund. Nee. Das sind Rapper, das ist deren Job.
Das würde ich mir gerne nochmal kurz erklären. Unter dem Aspekt, dass er früher gegangen ist, finde ich es komisch. Weißt du, wenn da jetzt jemand in der Runde sitzt, der eh jetzt nicht so viel gesagt hat und meinte, ey, ich bin einmal kurz Expertenmeinung, ich gehe dann ein bisschen früher, finde ich auch scheiße für den Vibe. Aber hätte ich noch mehr verstanden, wie jemand, der die ganze Zeit sendet, solange er da ist und dann einfach weg ist. Das finde ich komisch.
Ja, aber also, was soll er sonst machen? Er kann ja nicht senden und dann gehen. Also ich komme gleich zu dem, ich muss es dann andersrum machen, ja, damit es für dich besser nachvollziehbar ist. Prinz Pi wird 100% vorher gesagt haben, den Organisatoren der Runde, ich kann aber nicht so lange. Und dann hat ja derjenige, der die Runde organisiert, die Möglichkeit, sich um jemand anders zu kümmern, der nicht gehen muss. Oder er sagt, ich finde keinen anderen und ich nehme dann halt einen halben Pi. Das ist immer noch besser als gar kein Pi. Das ist alles Spekulation, aber aus meiner Erfahrung, ja, was die Organisation von solchen Runden betrifft, gehe ich davon aus, dass das so abgelaufen ist. Dementsprechend war man froh, ihn überhaupt zu haben und hat das in Kauf genommen, dass er geht. Das kann man ihm auch dann nicht vorwerfen. Er wird es vorher kommuniziert haben. Natürlich, das kann auch sein, dass er eine halbe Stunde vorher gesagt hat, ich muss nach Hause, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ein Problem. Kann auch alles sein, aber ich gehe davon aus, dass es länger vorher kommuniziert war und dass man das wusste und auch alle in der Runde theoretisch wussten. Das war jetzt keine Überraschung, nur eben für die Zuschauer. Hier muss man aber dazu sagen, eigentlich, und das sage ich gleich nochmal, nämlich was den Redeanteil betrifft, er wusste, dass er geht. Natürlich hat er deshalb vorher sowieso schon Druck gehabt, was abzulassen, weil sonst wäre es ja völlig unsinnig gewesen, dass er da sitzt. Und dieser Punkt trotzdem mit dem, dass du gesagt hast, dass da jemand Raum sich da reindrängt. Das ist, wie gesagt, Aufgabe, was zu sagen. Und ja, wenn es keine Moderation in dem Sinne gibt, dass denjenigen, die nicht so viel Sprachanteil haben, dass denen Luft gewährt wird, das ist nicht Aufgabe der dort sitzenden Panel-Teilnehmer zu gucken, wie viel Sprachanteil sie haben. Die Aufgabe, was den Sprachanteil betrifft, das hat weder Prinz Pi noch die weniger gesagt haben, sondern die Moderation. Und dasselbe gilt auch fürs Weggehen. Normal wäre gewesen, dass man das moderiert, dass man es erklärt, damit der Gast es nicht machen muss, weil das ja genau sonst diesen Eindruck erweckt, der hat keinen Bock und der geht jetzt nach Hause. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Das ist halt Teil zu erklären dem Publikum, weil man ja mit dem kommunizieren muss, weil die wissen nicht, was hinter den Kulissen abgelaufen ist.
Voll,
das
also wenn
nur
die Theorie,
die da sitzen.
Genau, wenn die Theorie so, ich meine, ich weiß jetzt nicht, hast du da irgendwie mehr Infos zu oder ist das auch nur eine Mutmaßung, dass er das vorher kommuniziert hat, dass er gehen muss?
Nein, das ist doch logisch, dass er das kommuniziert hat.
Also
niemand in der Runde war überrascht und es kommt ja auch vorher noch jemand ins Bild, der ihn darüber informiert, du, wir müssen jetzt gleich los und dann guckt er auf die Uhr. Also
ja, okay.
Natürlich haben die Leute das gewusst.
Also dann finde ich, kann man das trotzdem, also an diesem Konzept Talk und Talkrunde, finde ich, kann man das, man hätte den Talk ja auch so aufbauen können, dass man gleich damit arbeitet, wie du sagst, schon am Anfang kommuniziert, aber auch das ganze Gesprächsthema vielleicht so lenkt, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt einfach, ich meine, klassische Thomas Gottschalk Wetten, das Nummer, wenn die Leute dann wieder früher zum Flieger müssen. Man konzentriert sich so lange auf die, solange die da sind. Und ich hätte in so einem Moment an Aria oder Toxics Stelle, wie auch immer, eingehakt, zumindest wenn er solche Sachen sagt und hätte gesagt, hey, du kannst es so jetzt hier nicht stehen lassen. Wir müssen irgendwie hier aus dem Gespräch rausgehen und irgendwie so drüber reden, dass man nicht am Ende danach sagen muss, ja, sorry, wir hätten gern mit ihm drüber gesprochen, aber er musste ja dann gehen, wir konnten ja dann am Ende nichts mehr dazu sagen. Das ist, glaube ich, also ich meine, ist jetzt ja auch mit, dieses Konzept ist ja neu und noch nicht so ewig da. Deswegen kann man, finde ich, da schon auch, jeder darf ein paar Fehler machen, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber das fand ich persönlich schade, obwohl ich diese Runde an sich total bereichernd fand und ich hoffe, dass da noch ganz viel in diese Richtung kommt, weil ich das grundsätzlich total gut finde, ein Thema aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Aber in dem Fall, ja, ist natürlich schwierig. Wobei auf der anderen Seite, wenn du, keine Ahnung, jetzt einen Markus Lanz oder andere große Talkrunden, Anne Will oder so ansiehst, ist ja auch so, dass am nächsten Tag immer die Headline in der Zeitung steht, das hat er nicht wirklich gesagt und so. Also vielleicht ist es auch einfach das Konzept an sich, das natürlich zu krassen Aussagen drängt. Und wenn die Leute dann Statements rausballern und man im Thema weitergeht, denkt man sich, wow, hat er das gerade wirklich gesagt? Kann natürlich auch sein.
Eine andere Sache, auf die mich sehr viele Leute auch aufmerksam gemacht haben, die mir so Fragen geschickt haben, was ist da los? Da dreht es sich um Unique und ihre Social Media Accounts und mir wurde die Frage gestellt, was ist denn da los? Wieso geht jetzt der Hashtag Free Unique herum und so? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass irgendwelche Social Media Accounts verschwinden, ist im Rap inzwischen für mich nicht mehr ungewöhnlich. Das passiert irgendwie gefühlt jede Woche und ist immer irgendeine Form von Promo-Ankündigung oder irgendwas. Also es geht ja, Rap ist eigentlich nur noch Aufmerksamkeitserregung. Hallo, ich bin da und egal wie ich das mache, das ist der Grund. Es geht um Aufmerksamkeit. Deswegen habe ich dem erstmal nichts groß beigemessen und habe dann tatsächlich zurückgeschrieben, keine Ahnung. Warten wir einfach mal 2-3 Tage ab, dann wird sich das schon ergeben. Genau das ist auch passiert. Dazu muss man vorher Folgendes erzählen. Auf Uniques Account ist seit 10, 11, 12, 13 Wochen so gut wie nichts passiert. Und das kann man ungewöhnlich finden oder nicht. Manchmal muss man auch dazu sagen, wenn ihr denkt, wir waren weg, heißt das nur, wir haben gearbeitet. Das wird ja auch gern mal unterschätzt. So als würde man die ganze Zeit auf der faulen Haut liegen, so ist das natürlich nicht. Und dann hat sie einen Freestyle veröffentlicht und dabei ist das dann wohl passiert, dass als dieser Freestyle online war, alles weggelöscht war und nicht mehr existent war. Und dann gab es eben diesen Hashtag FreeUnique, der schon mal erstmal irgendwie ungewöhnlich ist, weil normal benutzt du den, wenn irgendjemand im Gefängnis ist oder so und davon war jetzt irgendwie nichts weiter bekannt.
Naja, aber den benutzt du seit 1-2 Jahren ja auch für so, wenn jemand bei Twitter gesperrt wird oder Insta gesperrt wird oder so.
Im Ursprung war es mal für Knast, inzwischen ist es einfach random und ihr Lebensgefährte hat dann aber angefangen, Sachen zu posten. Es gibt anscheinend auch einen FreeUnique Insta-Account, auf dem dann Sachen zu lesen waren und da wurde dann beschrieben, dass sie wohl versuchen würde, sich von ihrem alten Management zu trennen. Konkret steht da, Uniques Instagram-Account wurde vorübergehend gesperrt. Keiner weiß, wieso oder weshalb. Auch ihr Facebook-Account wurde gesperrt. Aktuell ist sie angeblich in der Trennungsphase zu ihrem aktuellen Management und hat ihr Album zum dritten Mal verschoben. Also da steht, angeblich ist sie in der Trennungsphase. Da bekommt der Hashtag FreeUnique natürlich nochmal einen anderen Twist. So, weil dann vielleicht nicht aus dem Knast, aber aus einem Vertragsverhältnis sich zu befreien, könnte man ja theoretisch auch so interpretieren. Und ja, dann gab es ein Statement, das hast du gesehen.
Ja, das ist echt interessant, weil ich habe gestern auf den Account von ihr gesehen, weil es mir auch jemand von euch geschickt hat. Oder nee, ich war auf ihrem Account, weil ich diesen geilen Freestyle gesehen habe, den sie gedroppt hat und habe dann das andere Video gesehen, war aber natürlich davor und danach nicht drauf und bin jetzt total überrascht gerade, dass natürlich wieder alle Beiträge da sind. Aber es geht jetzt erstmal um dieses Statement, das sie dann rausgehauen hat, wo sie eben ein Video aufgenommen hat, relativ emotional auch einfach gesagt hat, dass sich gerade ein paar Sachen klären müssen, dass sie hat eine Albumankündigung gemacht für den 21.02.2020 und hat eben in diesem Statement auch nochmal gesagt, dass es jetzt nicht irgendwie, also sie schreibt hier, der Main Grund hat auch nichts mit den Todesfällen in meinem Bekanntenkreis und Familie zu tun, das war nur noch mehr Salz für offene Wunden. Genau, also ich dachte nämlich im ersten Moment auch, okay, dieses Statement, wenn man jetzt den Text unten nicht liest, könnte auch irgendwie so Family and Friends einfach Struggle sein und deswegen natürlich Album verschoben, aber gerade weil sie das auch ausgelotet hat und dann dieses Management-Statement rauskam, geht es natürlich alles sehr in eine Richtung, da ist ein Vertrag, der irgendwie ein zeitliches Ende wahrscheinlich drin hat und in dieser Zeit darf sie wahrscheinlich nichts anderes machen. Deswegen wird das Album jetzt auf Februar nächsten Jahres verschoben und bis dahin muss sie gezwungenermaßen wahrscheinlich die Füße stillhalten oder in Kauf nehmen, dass sie eine Vertragsstrafe zahlt wegen Vertragsbruch.
Naja, sie sagt ja, es liegt nicht in ihrer Hand, wann das Album kommt. Sie erklärt dann, dass es äußere Zwänge gibt, wenn man Künstler ist und Deals eingegangen ist, die wo man dann keine Kontrolle mehr drüber hat, weil man halt das sozusagen vertraglich dem Partner obliegt. Und sie sagt auch noch, sie schreibt auch noch, sie denkt, diese Karriere beziehungsweise meine Karriere ist worth fighting for it in any which way und ich werde immer für meine Einzigartigkeit stehen und kämpfen. Also sie sagt ja damit, sie will für ihre Karriere kämpfen, sie will das nicht aufgeben. Weil, keine Ahnung, es klingt dann ja, was wäre die Alternative, die Karriere hinzuschmeißen? Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen könnte. Außer, wenn man sagt, ich bin so sehr gezwungen und in solchen Zwangsverhältnissen, dass ich gar nichts mehr machen kann und dann ist ja meine Karriere am Arsch, also muss ich dafür kämpfen. So klingt das ja jetzt gerade, wenn man das so liest. Und wenn man jetzt mal völlig unabhängig von Uniques Situationen geht und einfach mal allgemein darüber spricht, ist das ehrlich gesagt, etwas, was im Musikgeschäft, es wird in anderen Geschäften genauso vorkommen, aber mit denen habe ich nichts zu tun und die kriege ich deshalb nicht mit. In der Musikbranche kommt das immer mal wieder vor, dass aufgrund von Vertragsverhältnissen oder bestimmten Klauseln sehr unangenehme Zusammenhänge entstehen, über die man dann selber als Künstler keine Kontrolle mehr hat, dass ganze Alben in Schränken verschwinden und nie veröffentlicht werden, obwohl man ja eigentlich einen Deal mit einem Label zum Beispiel eingegangen ist, damit es veröffentlicht wird. Und diese Streits und Blockaden und so weiter, wie gesagt, passiert immer wieder. Und eine Sache bezüglich, weil der Trigger ist ja, dass das Ganze von Instagram und Facebook, dass das verschwunden ist. Das ist vielleicht auch nicht ganz so ungewöhnlich, weil meistens bei Künstlern ist es so, dass sie, also wenn sie klein sind, machen sie das alles selber. Aber je größer sie werden, haben sie natürlich auch Leute, die sich mit darum kümmern, die Zugänge zu diesen Accounts haben. Und wenn da jemand etwas zum Beispiel verändert, sperrt oder sonst irgendwas, ist natürlich klar, dass solche Sachen dann verschwinden können oder dass man keinen Zugang mehr hat als Künstler selber und so weiter und so fort. Also all das kann, muss nicht, aber kann hier passiert sein. Es wäre jetzt nicht so ungewöhnlich und wäre auch jetzt nicht zum ersten Mal passiert. Kann man nur hoffen, dass sich alle Parteien einigen und man anständige Musik am Ende geliefert bekommt und alle happy sind.
Ist natürlich schon so, man ist so ein bisschen zwiegespalten, weil man auf der einen Seite denkt, ey, das ist doch so traurig, dass eine Künstlerin nicht ihre Kunst machen kann wegen Vertragsdingen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich Rap inzwischen auch so ein Business und wahrscheinlich ist auch in diesem Vertrag included, dass irgendwie, keine Ahnung, Geld geflossen ist, Versprechungen, was weiß ich, gemacht wurden. Und deswegen, natürlich, ich kann beide Seiten irgendwie verstehen, aber am Ende, glaube ich, bin ich doch mehr auf der Künstlerseite und denke mir, Alter, Kunst dürfte niemals unter sowas leiden dürfen, müssen, sollen.
Naja, da hast du halt den Zwiespalt zwischen der Freiheit der Kunst und des Künstlers und einfach der kapitalistischen Auswertung. Es soll ja Geld damit verdient werden und der Künstler will ja auch, also auch das erlebe ich immer wieder, dass der Künstler, der will sich um nichts anderes kümmern, der will nur seine Musik und seine Kunst machen. Dementsprechend weiß er natürlich sehr oft auch einfach über sehr viele Zusammenhänge nicht Bescheid. Und wenn jemand kommt und Hilfe anbietet und das klingt alles total toll, das ist alles total super, ist natürlich so eine Unterschrift auch schnell mal darunter gesetzt.
Ja.
Anwälte können dabei helfen. Also man sollte auf jeden Fall grundsätzlich alles prüfen lassen. Und ganz ehrlich, man sollte auch den Anwalt wiederum prüfen lassen, weil, also smart ist, wenn es dein Anwalt ist und bleibt, weil er dann in deinem Interesse handelt. Wenn du einfach nur so einen Anwalt beauftragst, der will ja auch nur, der hat ja auch dann einen Auftrag und möchte irgendwie Geld verdienen. Muss nicht, aber kann eben so sein. Dementsprechend, also
jo.
Immer besser, wenn man mit 3-4 Leuten nochmal über was redet, die Ahnung von der ganzen Chose haben, um irgendwie solche Sachen, unangenehme Situationen zu vermeiden.
Ein anderer Track, der letzte Woche rauskam, es war ja wirklich Release-Woche, ich habe diese Woche auch ein paar Tracks der Woche, aber über den können wir gerne nochmal gesondert sprechen, ist der neue UFO-Track zusammen mit, wie spricht man ihn jetzt aus? Ezel?
Was denn? Ezel? Ja, kann alles sein, ich bin da der Falsche.
Okay. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, wie man den Titeltrack ausspricht und zwar ist er die Abkürzung für Young Kaffa und Küçük Efendi. Die beiden waren ja auch schon mal in der Puls-Musik-Analyse, können wir euch auch, ich zumindest kann euch das sehr empfehlen, dieses Video. Und ich hatte die auch schon ein paar Mal als Track der Woche, weil die einfach ein Soundbild haben, das für mich schon, ich habe es ja auch immer so als Soundtrack zu dem letzten Sommer, zu diesem Sommer beschrieben. Ich finde das ultra krass und ich habe mich natürlich umso mehr gefreut, dass jetzt dieser Track rauskam, man hat so ein bisschen spekuliert, ist es jetzt Kopie, ist es gerippt oder ist es eine Hommage an die beiden? Es ist als eine Hommage zu sehen und nicht als Biting. Die zwei Jungs haben sich auch dazu...
Ja, Moment, so empfinden die Jungs das.
Ja, genau. Deshalb wollte ich gerade sagen, die zwei Jungs haben sich dazu geäußert und haben das auf jeden Fall so gesagt und meinten eben, sie freuen sich total. Ist es halt die Frage, also glaubst du, würdest du es in irgendeiner Form noch als Biting verstehen? Weil ich meine, der Track-Titel ist ja sogar schon so.
Ja, genau so. Also, wenn man das rippt und keinen Credit gibt, dann ist es einfach nur straight gerippt. Dann, also was jetzt auch, ich meine, hey, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, so ist halt das auch im Hip-Hop. Wir klauen halt Musik von anderen. Wir klauen sie aber auch nur im Sinne, wir haben gerade eben von der Freiheit der Kunst und der Auswertungslogik und wir hatten die vorhin bei Bushido genauso. Also da geht es dann ja eben ums Geldverdienen. Wenn man über das Geldverdienen geht, dann ist es Rippen und Klauen, weil es jemandem anders gehört. Wenn man über die Freiheit der Kunst geht, dann nehme ich mir etwas und eine Collage bei Bildern zum Beispiel ist legal und da nehme ich ja auch irgendwelche Ausschnitte und arrangiere die interessant in ein Bild. Da ist es im Übrigen, Collagen sind legal, da gibt es dann diese Urheberrechtsproblematik nicht so. Das ist dann halt Musik machen, aber hier ist ja ein Credit gegeben.
Ja.
Also würde ich jetzt sagen, ist es eher eine Hommage, Respektsbekundung. Ja.
Ja, und ist natürlich auch mega. Der Track hat jetzt schon über 2 Millionen Aufrufe, ist jetzt seit 4 Tagen online. Also muss man ja schon sagen, ist am Ende für die beiden ja total super, weil die einfach noch nicht diese UFO 361-Klick im Klickhimmel von UFO 361 sind, was so ihre Zahlen auf Spotify oder so angeht. Klar, die werden inzwischen auch immer mehr gehypt, aber ich glaube, da freut man sich am Ende dann doch. Und ich finde es auch echt eine interessante Interpretation, weil natürlich der Anfang so ist und du erkennst es auch. Aber es ist eher angelehnt als gerippt, weil ich finde, dass UFO trotzdem noch sein Ding draus gemacht hat. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil wenn man natürlich so die zwei kleineren Künstler total lieb und mag und dann kommt so ein großer ja, erfolgreicher Act und rippt sich das in Anführungszeichen, dann finde ich, ist man erstmal so, also ich persönlich war so ein bisschen skeptisch, aber als ich es dann gehört habe, dachte ich mir so, nice, er hat es einfach perfekt umgesetzt, er hat sein Ding reingebracht, trotzdem auch so sehr an die beiden angelehnt, dass man es hört. Also ich finde den Track ultra gelungen.
Man muss es ja vielleicht mal auch so betrachten, dass folgender Effekt ja passieren kann, so ähnlich wie bei Afro-Trap. Raff und Bones haben das in Deutschland populär gemacht. Und dann gibt's natürlich einen Bedarf bei Leuten. Ich möchte noch mehr von dieser Musik hören. Und mein Lieblingsmoment war, als, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das hier auch schon mal erzählt, aber mein Lieblingsmoment war, als Bruno Mars mit Uptown Funk einen Hit hatte und darunter unter dem Video stand, was ist das für Musik? Der Hintergrund ist der, dass da offensichtlich jemand erkannt hat, dass das jetzt nicht normaler, durchschnittlicher Pop irgendwas ist, sondern dass das irgendeine bestimmte Form ist, weil das hat ja diesen 80er-Sound und so, diese Drums und so, aber wie heißt das? Was ist das? Weil ich will mehr davon hören. Wie kann ich danach suchen? Ja, das heißt Boogie oder Disco-Funk oder 80s Boogie-Disco-Funk. Und dann wird man was darunter finden. Aber zurück, es gibt eben einen Bedarf. Die Leute wissen, ich möchte gern Afro-Trap hören, aber es gibt nichts. Und dann gab's was, weil nämlich viele Gangster-Rapper in Deutschland angefangen haben, Afro-Trap zu machen und diese Nachfrage zu bedienen. Und wenn UFO damit jetzt diesen Sound etabliert bekommt und es einen Nachfragebedarf gibt, kann es sein, dass das den beiden auch krass nutzt.
Yes. Nun gut, hast du ein paar Tracks der Woche?
Ja, habe ich auf jeden Fall. Ich habe nur einen aus Good Old Österreich. Und zwar, ich glaube, man spricht es folgendermaßen, ihr wisst mein Problem. Ich glaube, man spricht es folgendermaßen aus. Dazart und Drexor. Vielleicht heißt es auch Dazart und Drexor.
Okay.
Es wird auf jeden Fall so geschrieben, wie ich es betont habe. Der Track heißt Men in Black und stammt von ihrem am 20. September veröffentlichten Album Gangster Pop. Und es ist irgendwie eine interessante Mischung von diesem klassischen Boom-Bap-Style mit modernen Trap-Elementen. Ich kann das wie immer nicht besser beschreiben. Ich finde das aber großartige Mucke und kann das nur jedem nahelegen. Ich hoffe, es ist auch auf Spotify. Ich gehe eigentlich davon aus. Es muss deshalb auch in unsere Playlist passen.
Nun gut, ich habe extra drei Tracks gesucht, die alle drei auf Spotify zu finden sind. Die findet ihr auch dann in der Playlist, in der Schacht und Wasabi Playlist zum Podcast.
So, jetzt gucke ich extra nach, ob das auf Spotify ist.
Das kannst du machen, wenn ich meine Tracks sage. Und zwar nehme ich zum ersten Dunkles Kapitel von Max Herre, Fertoni, Sugar M, MFK, Megalo und Dirk von Lotso. Ich finde erstmal, das ist so eine heftige Feature-Kombination und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich total auf das Album von Max Herre. Diesen Satz hätte ich nicht geglaubt, dass ich den irgendwann mal sage, aber ich bin hyped. Ich glaube, dass ich finde den Track einfach gut. Ich finde auch die letzten Sachen, das Wenigste zusammen mit Joy, habe ich auch schon hier als Track der Woche gehabt. Das, was Max Herre gerade macht, ist richtig, richtig gut. Mir gefällt das mega, deswegen packe ich den mit drauf. Dann nehme ich 1000 Hits von Jamule und Crow, fand ich auch einfach einen ultra guten Track. Die beiden zusammen, ich könnte jetzt gar nicht sagen, ich finde natürlich Jamule so ein bisschen interessanter, weil ich den noch nicht kenne. Ich mag die Art, wie er rappt total. Ich finde den Track gut. Ich finde auch dieses, was ich oft ja bei Bowser oder Rin oder so angekreidet habe, dass es eben sehr frauenverachtend ist, immer in so einem Subkontext, die Frau wartet zu Hause. Da finde ich gerade den Jamule-Part, wo er eben weich wird und auch sich mal auch eine Niederlage eingesteht und so ein bisschen mal die andere Seite berappt. Nice, super Track, ging mir gut rein. Und dann kam letzte Woche natürlich auch noch die Keke-EP raus, Donna, und da nehme ich den Track Egal. Da ist ja auch Malibu und so drauf, also ist auf jeden Fall stark, sind jetzt nur relativ wenig Tracks, 5 oder 6 glaube ich, aber ich freue mich total auch 2020 auf Keke und finde das mega krass, was die macht, und deswegen viel Liebe für das Girl und liebe Grüße.
Sehr gut. Schön. Ich habe jetzt tatsächlich gegoogelt.
Und?
Die Hanuschplatz Flow Representer, die sie sind, SBG ist in the house. Die sind tatsächlich auf allen, also du wirst es auf Spotify, Deezer, iTunes und sonst Amazon Du wirst es überall finden können.
Grüße nach Salzburg. Ich bin gerade noch im Insta-Live-Message-Chat mit Paschanim. Ich hoffe, man spricht ihn richtig aus, der mir gerade erstmal noch Props gegeben hat und meinte, dass er sich voll gefreut hat, dass ich ihn letzte Woche als Track der Woche mit Shabazz Botten hatte, weil er unseren Podcast immer gehört hat. Und für alle, die diesen Track auch geil finden und warten, was da kommt, er meinte gerade zu mir, dass sehr bald mehr Tracks kommen und dass es aber ganz anders wird und er will, dass die Leute nicht denken, er macht nur sowas wie ein Luciano früher. Fand ich sehr nice, deswegen könnt euch auch darauf freuen und in diesem Sinne, habt eine wundervolle Woche.
Leute, abonniert uns überall, egal wo ihr uns hört, vergesst es einfach nicht, damit ihr immer jede Woche darüber informiert seid, wenn eine neue Folge da ist. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao.
Puls.